Deutschland hat seine Lust an Demonstrieren gefunden, oder soll man sagen, wiedergefunden? Knapp 1,5 Millionen Menschen gingen vor gut einer Woche für den Klimaschutz auf die Straße. Fordernd und laut setzen sie ihr Thema ganz nach oben auf die gesellschaftliche und politische Agenda. Die Politik sieht sich erneut dem Druck der Straße ausgesetzt. Was treibt die Menschen unterschiedlicher Interessen zu demonstrieren? Welche Rolle spielt dabei die Angst vor der Zukunft? Ist die Emotionalisierung wichtiger Mobilisierungsfaktor? Das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren und heiße Sie dazu herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und hier am Tisch bei mir begrüße ich sehr herzlich Ricarda Lang, Sprecherin der Grünen Jugend, und Otto Fricke, Mitglied des Deutschen Bundestages von der FDP, zuständig in der Hauptsache für Haushaltspolitik. Herzlich willkommen an Sie beide. Frau Lang, die Jugend demonstriert im Moment hinter und mit einer Protestanführerin, die gerade mal 16 Jahre alt ist, für ihre eigene Zukunft. Was sagt das aus, ganz nüchtern betrachtet, über den Zustand unserer Gesellschaften?
Ich finde es ganz spannend für mich, weil ich mache mittlerweile seit ungefähr 7 Jahren Politik als Jugendpolitikerin für die Grüne Jugend. Und ich habe in dieser Zeit unfassbar oft gehört, dass die Jugend von heute ja so unpolitisch ist. Ganz viel. Ihr hängt ja nur noch an euren iPhones rum und interessiert euch ja gar nicht dafür, was in der Gesellschaft passiert. Auch gerne mal wieder in meiner eigenen Partei. Wir waren damals noch in Gorleben auf den Barrikaden und ihr habt ja gar keine Ahnung mehr davon, wie richtige politische Kämpfe aussehen. Und jetzt, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, sehen wir, dass 1,4 Millionen Menschen allein in Deutschland auf die Straße gehen, und zwar für ihr Recht auf Zukunft. Und ich glaube, was es aussagt, ist einmal, dass ich nie wieder hören will, dass die Jugend von heute unpolitisch ist oder dass meine Generation unpolitisch ist. Es zeigt aber auch, dass unsere Zukunft gerade viel zu wenig Gehör findet in der Politik, dass das Vertrauen von jungen Menschen darin, dass unser Recht auf Zukunft geschützt wird, dass unsere Möglichkeit, auf einem Planeten zu leben, auf dem wir gut leben können, auf dem auch unsere Kinder noch gut leben können, dass die von den Menschen, die gerade in die Verantwortung tragen politisch, nicht mehr wahrgenommen wird, und dass eigentlich viele junge Menschen sagen, naja, wir nehmen unsere Zukunft jetzt selbst in die Hand.
Also ich höre bei Ihnen raus eine gewisse Freude, dass die Jugend durchaus politisierter unterwegs ist.
Ja, natürlich. Ich glaube, einmal ist es ja ein totales Moment der Ermächtigung. Also dass junge Menschen sagen, hier sind es immer so ein bisschen absurd, gerade mit unseren Wahlrechtsregelungen. Wir sagen, ab 18 kann man wählen, dann wird immer so erwartet, die Leute sind, bis sie 18 sind, vollkommen unpolitisch, bringen sich nicht ein, und ab dem Moment, wo sie 18 werden, sollen sie dann plötzlich demokratische, mündige Bürgerinnen sein, die mitbestimmen. Das funktioniert so natürlich nicht. Und das ist ja erstmal ein Zeichen der Stärke der Demokratie, dass junge Menschen sagen, wir glauben in Politik, wir glauben in die Gestaltungsfähigkeit von Politik, und wir haben aber auch Ansprüche, wir formulieren die und wir bringen uns ein.
Ja, da wollen wir mal ein bisschen genauer nachfragen, Herr Fricke. Inwiefern würden Sie denn sagen, dass die Proteste auch eine vehemente Lücke in unserer repräsentativen Demokratie darstellen können?
Naja, in dem Moment, wo ich eine solche Menge von Protestierenden habe für ein Ziel, muss Politik erkennen, dass sie dieses Ziel entweder nicht richtig wahrgenommen hat als ein mögliches Ziel von Politik, oder aber, dass sie es zwar wahrgenommen hat, aber nicht bereit war zu sagen, darauf gehe ich ein und verändere mich. Und das, glaube ich, das zeigt wieder eine Funktionsfähigkeit. Und ich stimme vollkommen zu, das zeigt eben auch, dass die Jugend nicht apolitisch ist, aber dass es auch darum geht, manchmal den richtigen, wie sagt man so schön, Drive zu finden, um zu sagen, das ist das, wohinter wir uns versammeln, das ist das, wohin wir hinwollen. Über die Frage, was dann die richtigen Lösungen sind, da werden wir dann diskutieren, so wie es sich für eine parlamentarische Demokratie auch gehört.
Wenn ich mir Protest in Deutschland so angucke, dann wird protestiert gegen die Stromtrassen, gegen den schnelleren Kohleausstieg, gegen die Zuwanderung, gegen Dieselfahrverbote. Gerade wenn man hier in Berlin lebt, hat man den Eindruck, dass jeden zweiten Tag eine neue Demonstration an einem vorbeilief. Neulich hatte ich die Demonstration gegen die Windkraft. 2 Tage später war die Demonstration für die Windkraft. Worin besteht denn die Lust am Protest? Ist das eine neue Entwicklung?
Na, wir sind in einer Gesellschaft, die auch durch die elektronischen Medien die Meinung Einzelner, egal wie groß die Gruppen übrigens sind, immer stärker nach draußen bringt. Und natürlich, das können wir an uns selber feststellen, wenn jemand sagt, ich finde das System im Großen und Ganzen gut, dann blättern wir auf die nächste Seite oder wischen auf die nächste Seite und sagen, schön. Aber wenn einer sagt, das ist falsch, das ist eine Katastrophe, das ist ein Skandal, dann sagen wir, oh, das gucke ich mir aber an. Und das sorgt in unserer Gesellschaft dafür, finde ich aber auch per se nicht schlimm. Die Frage ist immer dann nur, heißt das dann, dass wenn der Protest nur laut genug ist, gelten nicht mehr die Regeln der parlamentarischen Demokratie und der demokratischen Mehrheiten? Oder heißt das, dann übe ich Druck, legalen, legitimen Druck auf die einzelnen Entscheider in der Politik aus, ihre Politik auch zu ändern.
Herr Frick hat es gerade angesprochen, im Netz passiert da sehr viel. Sascha Lobo, Netzaktivist und Zukunftsforscher, sieht, wenn ich das hier zitieren darf, die Gesellschaften heute vor mehrere Realitätsschocks gestellt. Ist denn diese Klimaerfahrung, die wir da zurzeit machen, so einer dieser Realitätsschocks? Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich glaube, wir erleben gerade, dass eine Gesellschaft sich neu orientieren muss in der Erkenntnis, dass wir uns in einer Krise befinden. Das ist ja erstmal der erste Anspruch, der gerade von Fridays for Future, auch von Greta Thunberg und von unglaublich vielen Menschen, die sich gerade politisieren, ausgesprochen wird, dass diese Krisenerfahrung ernst genommen wird. Und das ist natürlich ein Realitätsschock, weil wir in der Politik einen unglaublichen Modus seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten der Beschwichtigung erleben. Und auch jetzt wieder, wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel Frau Merkel auf Greta Thunbergs Äußerungen reagiert, ja, ja, ist ja ganz nett, das mit dem Klima, aber man sollte sich ja jetzt nicht so aufregen. Und eigentlich erleben wir gerade eine Gesellschaft oder große Teile der Gesellschaft, die diese Realität anerkennen und die sagen, wir müssen diesen Realitätsschock, aber nicht in der Schockstarre verhandeln, sondern wir müssen das in politisches Handeln umwandeln und einen großen Teil der parlamentarischen Demokratie, die immer noch mit Beschwichtigung reagiert und so tut, als gäbe es diesen Schock gar nicht und damit eigentlich selbst in der Schockstarre verharrt.
Sie haben gerade Frau Merkel angesprochen und auch Frau Thunberg. Wir können uns diese unterschiedliche Herangehensweise an Politik oder wie mit den Themen in der Politik umgegangen wird, einmal anschauen.
Nun werden Sie fragen, was haben wir da die vielen Stunden getan und die vielen Stunden schon vorher? Und da darf ich Ihnen sagen, dass das ein Beispiel für das ist, was Politik ist. Das unterscheidet Politik auch von Wissenschaft und auch von ungeduldigen jungen Menschen. Politik ist, das, was möglich ist. Und die Möglichkeiten, die haben wir ausgelotet mit unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen Schwerpunkten in unserer Arbeit.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Herr Fricke, wenn wir uns das so anschauen, Realpolitik und Zukunftsangst, prallen die hier sehr deutlich aufeinander oder wie würden Sie es interpretieren?
Ja, sie prallen aufeinander und es ist auch per se erstmal in Ordnung, dass sie aufeinander prallen. Wir müssen als Menschen immer wieder akzeptieren, dass wir eben beides sind. Wir sind Emotion und wir sind Verstand. Wir haben es dann geschafft, in Europa immer mehr den Verstand nach vorne zu bringen und haben manchmal vergessen, dass die Emotion zu uns gehört. Deswegen habe ich an der Stelle auch nicht das Problem. Das Problem, was ich habe, ist, wenn wir dann bei Lösungen sagen, es gibt nur noch bestimmte Lösungen, die einem Gefühl oder der Beruhigung eines Gefühls oder der Klärung dieses Gefühls entsprechen, nur die können wir machen. Das, was Max Weber mit dem langsamen, beständigen Bohren dicker Bretter gesagt hat, das hat etwas damit zu tun, dass wir immer Menschen mitnehmen müssen und dass Demokratie, bildlich gesprochen, wie bei so einem kleinen Magneten um ein großes Stück Metall funktioniert. Bist du zu weit weg, hast du keinen Einfluss auf das, wo wir hinwollen. Bist du zu nah dran, dann folgst du einfach nur der allgemeinen Massemeinung. Das ist die Aufgabe der Politik und das ist übrigens auch meine Kritik dann an Frau Merkel. Ich muss an der Stelle, neben der Tatsache, dass ich handwerklich saubere Politik mache, aber auch sagen, wo ich hin will. Wenn ich einfach nur sage, da kommt ein Problem, das lösen wir ein bisschen, da kommt ein Problem, das lösen wir ein bisschen, dann hilft das nicht. Ich muss sagen, wo ich hin will. Und da gehören die Fragen Klima eindeutig mit dazu. Und da muss ich auch sagen, ja, ich will dahin. Ja, es wird Veränderungen geben. Die müssen wir mit der Gesellschaft besprechen. Denn wann immer es was zum Guten gibt, müssen auch an der Stelle andere etwas anders machen. Und das muss man erklären.
Nur zu, Fräulein.
Ich würde gerne einen Punkt zu diesem Punkt mit der Emotion, mit der Angst sagen, weil ich das so komisch finde für mich. Weil natürlich, wir sehen da eine junge Frau, die um ihre Zukunft bangt. Wir sehen eine junge Frau, die um ihre Zukunft kämpft und das sind Emotionen dabei. Ich glaube auch, dass es eine totale Triebfeder gerade ist, weil wir es geschafft haben, dass Klima eben nicht nur eine Frage von einem Eisbär oder von irgendwelchen zukünftigen Generationen ist, sondern von meiner Generation. Es geht um unsere Zukunft, von der gesamten Menschheit. Aber gleichzeitig ist das, worauf sie plädiert, ist nicht einfach irgendwelchen Emotionen zu folgen, ist nicht einfach Emotionen hinzugeben, sondern sie plädiert dafür, der Wissenschaft zuzuhören, sich auf rationale Fakten zu stützen,
aber sie
sich an rationalen Fakten auszurichten. Und ich finde das ein bisschen irritierend, auch für mich, wenn immer jungen Menschen gesagt wird, wir haben Wissenschaftlerinnen, die seit 30 Jahren sagen, ihr müsst handeln im Klimaschutz und denen wird nicht zugehört. Die haben das rational vorgetragen, die haben das nüchtern vorgetragen und es wurde ihnen nicht zugehört. Und jetzt gehen junge Menschen hin und werden emotional und es wird ihnen gesagt, werdet doch mal
nüchterner. Ja, aber nicht nur emotional, da ist ja auch das Angstmotiv, was eine große Rolle spielt. Inwiefern ist das Angstmotiv denn ein Mobilisator für diese Fridays for Future-Mobilisierung?
Ich glaube, es ist ein Ansatzpunkt, ganz klar natürlich zu erkennen, wenn es so weitergeht, wie es gerade läuft, dann geht da was fundamental schief und dann bedeutet es auch eine Bedrohung für kommende Generationen, für die Menschheit als solche, übrigens auch für Menschen in anderen Teilen der Welt, die heute schon die Folgen der Klimakrise spüren müssen. Aber ich sehe da eigentlich nicht, dass bei Angst stehen geblieben wird. Denn Angst stehen bleiben ist zu sagen, wir haben es verkackt und wir können jetzt nicht mehr weiterkommen und so ist es jetzt und es kommt die Apokalypse. Aber das passiert ja hier nicht, sondern eigentlich wird diese Angst genommen und umgekehrt in Handlungswillen, in Gestaltungswillen. Eigentlich steckt da ein ganz großer Teil von Optimismus drin, nämlich der Glaube daran, dass wir als Menschheit in der Lage sind, und zwar demokratisch gemeinsam unsere Politik so umzustellen, dass wir kommenden Generationen eine Zukunft ermöglichen können. Das ist für mich keine Angstpolitik, das ist eigentlich eine zutiefst optimistische Politik.
Herr Fricke, wenn wir uns mal die anschauen, die da demonstrieren, inwiefern glauben Sie denn, dass da viele oder alle oder vielleicht ein Teil wirklich im Thema drin ist? Ihr Parteivorsitzender hat ja gesagt, man solle das den Profis hinterlassen. Hinterher hat er das ein bisschen...
Die Lösung den Profis
überlassen. Ja, genau. Später hat das ein bisschen spezifiziert und hat gesagt, naja, wir sollten vor allen Dingen auf die wissenschaftliche Erkenntnis, auf Forscher, Forschung und Entwicklung setzen. Wie sehr sind die, die da demonstrieren, von Angst getrieben und wie sehr sind die, die da demonstrieren, letztendlich wirklich im Thema drin?
Die zweite Frage will ich als erstmal. Müssen sie vollkommen im Thema sein? Nein. Sondern ich muss als Parlamentarier erst recht, aber auch als Demokrat sehen, es gibt Menschen, die sind, ohne möglicherweise tief in das Fachwissen hineinzugehen, warum jetzt als Beispiel Kohle mehr CO2 bei gleicher Energie produziert als zum Beispiel Erdgas, da sind die möglicherweise nicht drin. Aber sie sind bei der Frage drin, dass sie sagen, ich bin und willens, etwas dafür zu tun, dass wir beim Klima etwas machen. Das ist das eine. Da muss man einfach zuhören. Das geht gar nicht anders in unserer Gesellschaft. Das zweite, ich bin da sehr vorsichtig. Ich glaube, dass Angst... Man sagt ja meist ein schlechter Berater. Ich differenziere. Angst ist etwas, was uns Menschen übrigens an bestimmten Stellen überhaupt erst hat überleben lassen auf diesem Planeten noch vor langen Zeiten. Aber dann muss der zweite Schritt kommen, nämlich, dass ich aus Angst sage, da geht was mit dem Klima den Bach runter und jetzt muss ich mich anstrengen und Angst ist da ein unglaublicher Motivator. Was sind die Lösungen? Wo kann ich selber verzichten? Welche Technik muss möglicherweise ran? Auf welche Technologie muss ich verzichten? Wo muss ich meinen Lebensstil verändern und viel schneller zu denken und vielleicht das, was wir in den letzten 10, 15 Jahren nicht schnell genug gemacht haben, ich rede jetzt nur von Deutschland, dann auch nachzuholen. Und da bin ich dann eher so, dass ich sage, ich akzeptiere deine Angst, ich glaube dir, dass sie da ist, aber ich muss dann mit dir vernünftig über die Frage reden, ist das eine Lösung, ist das eine Lösung, ist das eine Lösung. Dann würde ich dieselben Wissenschaftler oder zumindest dieselbe Gruppe von Wissenschaftlern fragen, Analyse klar, Lösungsvorschläge. Und bei den Lösungsvorschlägen, das ist dann interessant, gibt es eben eine ganze Bandbreite und das müssen wir politisch dann entscheiden.
Frau Lang, wenn wir uns diese Fridays for Future-Bewegung anschauen, wie würden Sie diese Bewegung klassifizieren? Ist das ein Jugendprotest, eine Jugendbewegung oder steckt da auch noch mehr dahinter?
Ich würde sagen, dass es mittlerweile ein gesamtgesellschaftlicher Protest ist. Ich glaube, dass es ein Protest ist, der sich aufhängt an einer Frage, wo wir ein politisches Versagen erleben. Das war ganz häufig, auch wenn wir geschichtlich schauen, war das ganz häufig der Ausgangspunkt für Proteste, dass sozusagen erkannt wurde, dass ein Thema politisch nicht in der Dringlichkeit, nicht in der Notwendigkeit erkannt wird. Ich glaube, dass eine junge Generation war ein Ausgangspunkt. Aber wenn wir heute schauen, ich weiß nicht, vielleicht waren auch ein paar von den Zuschauerinnen mit auf der Straße am letzten Freitag, das waren nicht nur junge Menschen, da waren Unternehmerinnen, da waren Wissenschaftlerinnen, da waren Politikerinnen, da waren Gewerkschafterinnen, da haben verschiedenste Gruppen aufgehört. Und ich glaube, das ist auch gerade Spannende an diesen Protesten, dass es eben nichts ist, was nur eine Generation angeht. Und ich würde mich da auch total versperren, da alt gegen jung auszuspielen. Es gibt so viele ältere Menschen, die schon seit langer Zeit für Klimaschutz kämpfen. Und es gibt so viele ältere Menschen, die Interesse daran haben, dass ihre Kinder gut leben können. Ich glaube, die Frage von Klima ist keine von jung gegen alt, sondern eigentlich eine von Menschen, die handeln wollen und Menschen, die sich dem Handeln verweigern.
Also keine Jugendbewegung, sondern weit mehr.
Weit mehr.
Herr Fricke, wenn wir uns unsere europäischen Nachbarn anschauen, dann gibt es ja in Nachbarländern durchaus sehr protestfreudige Gesellschaften, in Frankreich zum Beispiel. Das war bei uns eigentlich nicht immer unbedingt der Fall, es sei denn, man schaut zurück in die 68er oder auch mal in die 80er Jahre, aber in letzter Zeit eigentlich nicht so vehement. Was ist denn da bei uns passiert? Was hat sich gewandelt?
Naja, also erstens muss man sehen, die Unterschiede sind, die Franzosen haben schon mit ihrem zentralisierten Staat eine gewisse Tendenz, immer wieder gegen diesen zentralisierenden Staat auch anzukämpfen, was ja auch gut ist. Wir haben das bei uns nehmen wir die 68er, nehmen wir übrigens aber auch Atomwaffen, Sperrvertragsfragen, Nachrüstung, Aufrüstung an der Stelle hin. Bei uns hat es immer dann Reaktionen gegeben, wenn das Gefühl war, dass die Politik etwas verschlafen hat. Wenn sie es über mehrere Jahre verschlafen hat. Wenn vor allen Dingen eine Bereitschaft oder ein Wille viel stärker war als das, was Politik eigentlich erwartet hätte, dass er sein würde. Und da wird nach meiner Meinung im Moment noch verkannt, wie hoch ist die Bereitschaft. Es gibt dabei zwar auch Widersprüche. Also die Tatsache, dass man sagt, das ist einerseits, Umfragen zeigen das ja, es ist zu wenig, was im Klimapaket der Großen Koalition steht. Auf der anderen Seite man aber sagt, aber ich will persönlich nicht zum Beispiel für den Verbrauch von fossilen Brennstoffen mehr bezahlen. Dieser Widerspruch und all das darum zu tun, müssen wir auflösen. Aber wir müssen vor allen Dingen deswegen auflösen, weil wir vorher nicht genügend Lösungen vorgeschlagen haben. Und wir meine ich alle.
Ja, vor allem, wenn wir uns anschauen, wie die Protestbewegungen so sind. Das Thema Migration zum Beispiel ist jetzt kein Thema mehr, wo die Leute wirklich jeden Tag auf die Straße gehen. Was für ein Potenzial hat dieses Klimathema? Hat das ein Potenzial, dauerhaft zu bleiben und auch übernationalen Protest weiterhin hervorzurufen? Oder ist das auch einer der Themen, über die wir in 3-4 Jahren gar nicht sprechen? Denn Klima war zum Beispiel vor 3-4 Jahren, stand es gar nicht groß auf der Agenda, da war es irgendwo hinten dran. Jetzt ist es ganz vorne, bleibt es?
Also für mich ist Klima überhaupt kein Hype oder kein kurzfristiger Trend oder sowas. Ich meine, allein wenn man sich letzte Woche anschaut, wir hatten 500.000 Menschen in Montreal diesen Freitag, also eine Woche später nach einem globalen Streit mit 4 Millionen, gehen schon wieder in vielen Städten 100.000 Menschen auf die Straße. Und vor allem wird dieses Thema ja nicht weggehen. Das wird extremer werden, das wird schwieriger werden, auch in Zukunft. Ich glaube, das ist auch, wenn wir uns das Klimapaket der Bundesregierung anschauen, dass alles, was heute nicht getan wird, all die Maßnahmen, die heute verschlafen werden, die werden in Zukunft nicht weniger notwendig werden, aber die werden schwieriger werden umzusetzen. Es wird schwieriger sein, sie sozial verträglich umzusetzen. Ich glaube, dass gerade alle, die nicht handeln, wo ich vor allem die Bundesregierung in den Blick nehmen würde, ein unglaubliches Potenzial für soziale Spaltung schaffen in der Zukunft. Umso wichtiger wird diese Klimabewegung sein, die Leute mitnimmt. Weil wenn die Bundesregierung es nicht schafft, die Leute mitzunehmen, müssen es die Leute machen, die gerade auf der Straße sind. Ich glaube, sie haben das Potenzial dazu. Und wir werden die Auswirkungen der Klimakrise in den nächsten Jahren immer stärker zu spüren bekommen. Die Menschen in Kiribati, die Menschen in Tuvalu, die Menschen in Äthiopien, die spüren sie heute schon. Das ist auch eine Frage von globaler Gerechtigkeit. Wir werden sie stärker zu spüren bekommen. Und ich glaube, damit wird dieses Thema auch an Brisanz nicht verlieren. Ich hoffe aber, dass wir dann auch endlich schaffen, nicht auf der Stelle von wir müssen mal was tun, stehen zu bleiben, sondern dann auch wirklich mal was zu tun.
Ich würde gerne ein Stichwort aufnehmen, Herr Fricke. Den Applaus, den gönnen wir Ihnen auf jeden Fall, Frau Lang. Herr Fricke, ich würde gerne ein Stichwort aufnehmen, was Frau Lang gerade gesagt hat. Sie hat mich von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Inwiefern hat dieses Thema denn Potenzial, die Gesellschaft zu spalten? Sie haben eben ja schon gesagt, es muss auch die Versöhnung her zwischen denen, die das eine eben haben wollen und die das andere haben wollen.
Naja, so wie wir. Was heißt soziale Verträglichkeit? Soziale Verträglichkeit heißt doch in einer sozialen Marktwirtschaft, dass die Starken eine Verantwortung für die Schwächeren haben, dass diejenigen, die nicht bestimmte Möglichkeiten haben, aber durch den Staat, durch die Gesellschaft diese Möglichkeiten bekommen. Das heißt, so wie wir hier in diesem Staat das zum Glück so haben, dass wir das wollen, brauchen wir Soziales und auch Ökonomisches, um diesen Umbau hinzubekommen. Das heißt, ich kann weder das Soziale ausblenden, denn dann sagen einige, Moment mal, einfach nur Benzinpreis teurer machen, ich bin am Ende der Depp, mir zu sagen, ich muss ein neues Elektroauto haben, das ich mir überhaupt nicht leisten kann, Klammer auf, wenn ich noch nicht den ÖPNV an der Stelle habe, an bestimmten Stellen, das will ich nicht, das geht nicht, ich bin sozusagen das Opfer des Ganzen. Da müssen wir genau gucken, wie wir es hinkriegen. Und für mich ist die Hauptschwierigkeit, wenn wir unseren Sozialstaat erhalten wollen, brauchen wir eine funktionierende Marktwirtschaft. Da kommt natürlich der Haushälter, der sagt, irgendwo muss das Geld herkommen. Und wir müssen gleichzeitig jedes Mal, wenn wir umbauen, sehen, wo trifft es den Schwächeren stärker? Und dann muss ich sofort für einen Ausgleich in dem System sorgen. Was dann der Richtige ist, das ist dann eine politische Diskussion. Aber dass er kommen muss, ist gar keine Frage.
Kann man so einen Ausgleich schaffen, Frau Lang? Das ist ja schwierig in dem Fall. Und die Spaltung der Gesellschaft könnte man sich ja zumindest bei dem Thema vorstellen.
Ich würde ehrlich gesagt sagen, die Spaltung der Gesellschaft wird nicht anhand des Klimathemas kommen, sondern die wird anhand von verschlafenem Klimaschutz kommen. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, die Maßnahmen, die heute nicht getätigt werden, die werden in 2 Jahren getätigt werden müssen, aber jedes Jahr, das verschlafen wird, macht sie radikaler. Jedes Jahr, das verschlafen wird, macht sie sozial weniger verträglich oder macht es zumindest schwieriger, sie sozial verträglich zu gestalten. Und dann wird dazu kommen, dass die Folgen der Klimakrise Menschen mit wenig Geld stärker treffen werden als die mit viel Geld. Das heißt, eigentlich schafft verschlafener Klimaschutz ein unglaubliches Potenzial für soziale soziale Spaltung. Klar ist aber auch, jeder, der Klimaschutz machen will, und das will ich, muss sich darüber Gedanken machen, wie man den sozialverträglich gestalten kann und wie man sogar Ungerechtigkeiten zur Gesellschaft damit abbauen kann. Ich nehme ein Beispiel dafür, den CO2-Preis. Wenn ich sage, ich bepreise CO2, dann trifft das individuelle Konsumenten. Das heißt, dass die mehr zahlen müssen. Da muss ich mir zwei Fragen stellen, was daran, also wenn ich über Gerechtigkeit rede, nämlich erstens, trifft es Menschen mit wenig Geld genau gleich wie Menschen mit viel Geld? Das heißt, die werden zweifelsfrei stärker belastet und Menschen mit viel Geld können einfach so weitermachen wie bisher. Und zweitens, funktioniert es nach dem Prinzip des Verursacherprinzips? Da muss ich mich natürlich fragen, sind es die individuellen Konsumenten, die eigentlich dieses CO2 produzieren oder verursachen und nicht auch unsere Wirtschaftsweise, unsere Politik? Und dann kann ich ansetzen zu sagen, echter Klimaschutz bedeutet, ich schaffe einen Ausgleichsmechanismus. Das heißt, ich mache eine Pro-Kopf-Zahlung, die jedem Menschen zusteht. Jeder Mensch kriegt ein Budget dafür zur Verfügung gestellt, dass von dem Menschen wenig Geld mehr profitieren. Ich muss aber vor allem massiv in die Daseinsvorsorge investieren. Ich muss schauen, dass jeder Mensch sich leisten kann, klimaneutral zu leben.
Das ist genau das Stichwort, denn in Frankreich hat ja gerade die Benzinerhöhung, die Macron angekündigt hat, letztendlich zur Gelbwestenbewegung tatsächlich auch geführt. Sehr starke Proteste mit viel Gewalt. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie Sie das ausgleichen wollen.
Also einmal, wie gesagt, wenn ich CO2 bepreise, mache ich eine Pro-Kopf-Auszahlung. Das heißt, wenn ich wenig Geld bisher zur Verfügung habe, es ist tatsächlich statistisch bewiesen, dass Menschen mit weniger Geld weniger CO2 auch produzieren, als es Menschen mit viel Geld tun. Das heißt, diese Menschen kriegen erstmal mehr Geld zur Verfügung und können sich dann entscheiden, was sie mit diesem Geld machen und haben damit am Ende einen finanziellen Vorteil. Aber auf der anderen Seite, ich kann nicht sagen, ich mache Autofahren teurer und nicht gleichzeitig in die Bahn investieren, nicht gleichzeitig in den öffentlichen Nahverkehr investieren. Es ist ungerecht, wenn Menschen, die im ländlichen Raum leben, ich denen einfach sage, naja, Autofahren ist teurer, aber du weißt auch nicht mehr, wie du hier wegkommst. Ich meine, ich komme selber aus dem Dorf in Baden-Württemberg. Wenn ich dann nach 18 Uhr überhaupt nicht mehr in die Stadt fahren kann, dann ist es nicht gerecht und dann nimmt es auch Menschenperspektiven weg. Das heißt, Klimaschutz muss begleitet werden mit massiven Investitionen in Daseinsvorsorge. Das ist für mich ÖPNV, das ist für mich der Nahverkehr und aber auch der massive Ausbau des Bahnverkehrs. Das sind billige erneuerbare Energien, das sind ganz, ganz viele Bereiche, das ist eine gute Wärmewende, die allen möglich das zu machen. Und ich finde, das ist eigentlich eine Aufgabe des Staates. Wenn der Staat sagt, wir wollen Klimaneutralität erreichen, dann hat er die Aufgabe, eine Daseinsvorsorge zu schaffen, die es jedem Bürger und jeder Bürgerin unabhängig vom Einkommen ermöglicht, klimaneutral zu leben. Und wenn ich dann sage, es ist eine Daseinsvorsorge, dann muss ich auch gucken, woher kommen die Gelder dafür. Und da, finde ich, müssen wir die starken Schulter stärker in die Verantwortung nehmen, um die Schwachen auszugleichen. Das müssen wir an die massive Vermögensungleichverteilung unserer Gesellschaft
haben. Das ist die Frage an Herrn Fricke. Wo soll das Geld einerseits herkommen?
Und die zweite, kommt aus der Vermögensteuer, wahrscheinlich kommt der Vorschlag Erbschaftssteuer, wahrscheinlich kommt die Frage Erhöhung der Einkommensteuer, wahrscheinlich kommt Soli für diejenigen, die mehr verdienen.
Und was im Endeffekt kommt von Ihnen?
Und dann sage ich, von mir kommt vor allen Dingen die Frage, wie sorge ich dafür, wenn ich CO2 bepreise, dass ich es nicht einfach nur bepreise. Da, Entschuldigung, glaube ich, ist die FDP dann ein Stückchen weiter. Nämlich, es geht nicht um die Bepreisung, sondern es geht darum, auch die Frage zu begrenzen, wie viel CO2 ich ausstoße. Und wenn ich es nur bepreise, dann mache ich eine Verschiebung. Die kann vielleicht funktionieren, wenn ich all die Investitionen über 20, 30 Jahre mache.
Denn all wenn es teuer ist, dann wird es ja auch vermieden, oder?
Ja, das ist aber, ich komme in 20, 30 Jahren dazu. Ich muss dafür sorgen, und das stimmt, im sozialen Ausgleich, dass ich das, was ich an Verkehr heute habe, so schnell wie möglich klimaneutral mache. Und da bin ich mir auch noch nicht sicher, wo die Grünen denn dann an der Stelle hinwollen. Heißt das jetzt, dass ich auf Dauer keinen Individualverkehr will? Oder heißt es, ich will den Individualverkehr, ich muss möglichst jedem den Zugang dazu geben, aber er soll CO2-neutral sein? Und das ist das, was ich glaube, was notwendig ist. Und das heißt, wir müssen in Technologien rein. Wir werden niemals es schaffen, ganz Deutschland mit Eisenbahnschienen zu versehen. Das können wir an der Stelle schlichtweg knicken. Aber wir können dafür sorgen, dass wir moderne Technologie haben. Wir haben das schon einmal, das wird oft vergessen, beim Thema Umwelt geschafft. Ich komme aus Krefeld, genau aus Uerdingen, direkt am Rhein. Das war ein Fluss, der war eine Kloake Mitte der 70er. Und dann haben wir uns geeinigt, wie wir es immer teurer machen, wenn jemand Abwässer in den Rhein einleitet. Haben Technologie genutzt, immer bessere Kläranlagen gemacht und haben es hinbekommen. Können wir darüber streiten, ob schnell oder langsam. Aber ich bin dann eben jemand,
aber mag mir vorwerfen. Aber das ist doch der Weg, den ja, Frau
mit Technologie und mit der Frage einer klaren Bepreisung. Und das ist dann die Lösung. Wir sind ja gar nicht so weit bei der Frage auseinander, dass wir bepreisen müssen. Die Frage ist, welches Ziel, wie und vor allen Dingen welcher Weg. Und dabei komme ich zu dem Ergebnis, ich muss anleiten, dass ich in die Zukunft komme. Ich muss Technologien neue fördern und nur dann kriege ich es hin. Ich glaube nicht, dass es einfach klappt, wenn wir sagen, wir wollen mehr ausbauen. Und das sage ich jetzt vielleicht zu sehr als zu lange in der Politik. Es dauert irre lange, bis du in Deutschland Investitionen mal hinkriegst.
Kann ich noch einen Punkt?
Ja, ich würde gerne noch eine Frage stellen. Wie schwierig ist denn dieser Prozess? Weil wenn wir nach Frankreich schauen und dieses Gewaltpotenzial dort auch gesehen haben, was glauben Sie, kann das auch zu uns kommen?
Es kann auch zu uns kommen, dann nämlich, und dann sind wir wieder bei der Emotion, wenn Einzelne sagen, ich bin in meiner Existenz dadurch bedroht, dass ich, der ich mit dem Auto von der Schwäbischen Alb runterfahren muss, weil es eben da noch nicht so viel ÖPNV gibt, auf einmal merke, dass die Fahrt mit dem Auto mich finanziell in den Ruin treibt. Dann ist das mit Sicherheit etwas, was kommt. Und wir sind auch widersprüchlich. Wir wollen den Ausbau der Windenergie. Aber zum Beispiel bei mir in meinem Wahlkreis habe ich eine der Stationen, wo die Windenergie umgewandelt wird in den Wechselstrom fürs Hochstromnetz. Und was ist das Ergebnis? Alle sind dagegen. Keiner will das bei sich haben. Keiner will bei sich eine Stromerzeugung. Diese Probleme werden wir auch bekommen. Und das ist dann Aufgabe der Politik, hier zu vermitteln und es klarzumachen. Und das zu lösen, ist eine verdammt harte Aufgabe, die Politik übrigens nicht mit Einzelnen lösen wird, sondern da wird der große Kompromiss kommen müssen.
Ich will noch einen Punkt zu dieser sozialen Frage sagen, weil es mich wirklich häufig irritiert. Ich bin total d'accord und mir ist es auch unglaublich wichtig. Ich glaube, man würde Klimaschutz nicht erreichen können, ohne ihn gerecht auszugestalten. Aber was mich schon irritiert, auch von Ihrer Partei, aber auch wenn ich zum Beispiel die CDU anschaue, dass diese Frage von sozialer Gerechtigkeit und sozialem Ausgleich immer dann kommt, wenn es um Klimaschutz geht. Aber wenn wir über ganz viele andere Punkte reden, wenn wir über die Abschaffung von Hartz-IV-Sanktionen reden, wenn wir über eine Vermögensverteilung reden, wenn wir über eine Kindergrundsicherung reden, wenn wir über eine Grundrente reden, wenn wir verschiedenste Punkte reden, die Menschen, die wenig Geld haben, dieser Gesellschaft wirklich helfen können, dann wird auf ganzer Linie blockiert. Und wenn die soziale Gerechtigkeit nur als Argument gegen den Klimaschutz genommen wird, dann finde ich das auch unfair gegenüber den Menschen, die heute wirklich unter sozialen Problemen leiden, weil für die ist das Problem nicht das größte Problem, nicht der Klimaschutz, für die ist das größte Problem nicht mehr Ambitionen im Klimaschutz, für die ist für das größte Problem eine verdammt schlechte Sozialpolitik, eine verdammt ungleiche Verteilung von Vermögen in unserer Gesellschaft. Und da müssen wir auch ran und das sehen wir auch, wenn wir nach Frankreich schauen. In Frankreich war das Problem nicht in erster Linie der Klimaschutz, sondern dass dieses Land, in was arm und reich geht, immer weiter auseinandergedriftet wird und dass Macron nicht geschafft hat, eine Gerechtigkeitspolitik zu machen, die den Menschen den Glauben in uns Vertrauen ins politische System erhält. Und das werden wir nicht alleine über die Klimaschutzfrage lösen, sondern dafür brauchen wir endlich Umverteilungspolitik und dafür brauchen wir endlich Sozialpolitik, die jedem Menschen Leben in der Würde ermöglicht.
Haben wir so große Defizite in unserer Sozialpolitik?
Nein. Ich gebe vollkommen recht, dass es im Detail immer wieder Widersprüche gibt. Ich könnte jetzt die ganze Liste runterarbeiten und sagen, es muss bei Hartz IV in dem Falle, wo sich jemand nicht an die Spielregeln, die die Gesellschaft ihm gesetzt hat, sich nicht hält, muss das Konsequenzen haben. Es muss auch bei der Grundrente, um mal das aktuelle Thema nehmen, so sein, dass jemand, der weiteres Einkommen hat, dass das bei der Grundrentenberechnung berücksichtigt wird. Es wird ja auch bei der hinterbliebenen Rente, übrigens von den Grünen so beschlossen 2001, wird das auch gesagt. Wir gucken, was hat jemand an sonstigen Einnahmen und dann muss das dagegen gerechnet werden. Das Problem, was wir haben, ist, dass unser Sozialsystem so gut ist, dass viele sagen, dieses System, wie es in Deutschland ist, hätte ich gerne. Es ist nur verdammt unübersichtlich. Es ist widersprüchlich. Es gibt zu viele Stellen, sodass wir an einzelnen Stellen das Gefühl haben, der fällt durchs Gitter und der andere kann in dem Gitter sehr, sehr gut leben, weil das Gitter so kompliziert geworden ist, dass es funktioniert. Aber dass wir das brauchen, ist ohne jede Frage so. Wir müssen es nur im Detail besser machen. Und da bin ich, und da ist auch meine Partei, nehmen Sie das Thema Grundrente, bei der Frage, wie müssen wir dem, der 35 Jahre gearbeitet hat, helfen, aber nicht bei der Frage, wie müssen wir dem, der 35 Jahre gearbeitet hat, dann außerdem noch hier eine Rente bekommt und da etwas bekommt und doch noch Vermögen hat, helfen. Das müssen wir genau differenzieren. Sozialstaat heißt, dem Schwachen präzise helfen. Und das sowohl bei Umwelt als auch bei Sozialem, als auch bei Rente, als auch bei Hartz IV. Aber nicht nach dem Motto, jeder, der einen Anspruch auf Sozialleistung hat, bekommt auch genau den, sondern er bekommt den, der genau für ihn passend ist.
Frau Lang, wenn wir uns die bundesrepublikanische Geschichte ein wenig anschauen gerade auf die Umwelt- und Friedensbewegung ein Stück weit schauen, in den 80er Jahren vor allen Dingen, ist daraus ja letztendlich auch eine Partei entstanden. Eine Partei, der Sie sehr nahestehen und deren Teil Sie sind, nämlich die Grünen. Würden Sie sagen, dass im Zusammenhang mit Fridays for Future auch eine neue Partei entstehen kann?
Ich erwarte das nicht. Ich glaube, meine Orakelfähigkeiten sind relativ eingeschränkt. Das heißt, ich glaube, ich würde mir jetzt nicht zutrauen, für die nächsten 10 Jahre Prognosen zu machen, wenn das Parteisystem gerade unglaublich fluktuiert ist. Man muss aber natürlich schon sagen, dass es anders, als es damals bei der Öko- und bei der Friedensbewegung gibt. Ich glaube, die Fridays for Future-Leute machen auch den Grünen extrem Druck und die sehen auch viel Kritik bei den Grünen. Und das ist auch richtig so. Also das erwarte ich auch von der sozialen Bewegung. Und ich glaube auch, wir Grüne müssen uns da immer wieder fragen, gehen wir weit genug? Haben wir uns da sozusagen genug damit auseinandergesetzt? Reichen unsere Forderungen? Was natürlich nicht der Fall ist, ist, dass es keine Partei gibt, die dieses Thema im parlamentarischen Betrieb besetzt, auch schon seit Jahren und Jahrzehnten besetzt. Ich glaube, die Aufgabe wird es jetzt sein, da noch stärker reinzugehen und ja auch andere Parteien mitzunehmen. Ich glaube, es geht gar nicht darum, jetzt die eine Partei zu haben, die nur das braucht, weil das haben wir immer wieder gesehen bei verschiedensten Themen. Wenn es nur eine Partei gibt, die ein Thema besetzt, dann wird das immer sozusagen auch eine Form von Nischenthema bleiben. Ich glaube, wir Grüne haben auch kein Patent auf Klimaschutz, sondern eigentlich würde ich hoffen, dass alle Parteien anfangen, sich mit Klimaschutz auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist auch viel stärker der Anspruch von Fridays for Future, als jetzt zu sagen, wir machen die eine Klimaschutzpartei. Und vielleicht ein Punkt noch dazu. Ich glaube, dass es auch total wichtig ist und das ist auch mein Anspruch als Sprecherin der Grünen Jugend, keine reine Klimapartei zu sein auf der anderen Seite, sondern andere Themen. Wir reden über transnationales Handeln, wir reden über soziale Gerechtigkeit, wir reden über Daseinsvorsorge, über den Kampf gegen Rechts. Und ich glaube, dass Klimaschutz auch dann am erfolgreichsten ist, wenn er eingebettet wird in gesamtgesellschaftliche Strategien und wenn er nicht singulär betrachtet wird.
Gucken Sie denn ein bisschen neidisch darauf, dass die Bewegung sich ja doch eher den Grünen zuwendet und die Grünen davon auch profitieren? Oder ist das für Sie auch etwas, wo Sie sagen, grundsätzlich gibt es da einen Zweifel an den Parteien und an unseren Parteien?
Naja, also erstens bin ich als liberaler Anhänger des Wettbewerbs. Und wenn dann einer was gut macht und die Grünen scheinen im Moment etwas gut zu machen, dann muss ich das doch anerkennen. Ich kann euch auf einmal sagen, nur weil der Wettbewerb dazu führt, dass eine andere Partei auf einmal besser in den Umfragen ist als ich, bin ich jetzt auf einmal dagegen. Die entscheidende Frage wird weniger sein, ob die Grünen an der Stelle die glaubwürdigste Partei bei dem Thema sind. Die das Thema besetzt haben, ist ohne Frage so. Die spannende Frage ist, ob man den anderen das auch zubilligt. Und ich merke das immer wieder bei der FDP, auch ihr interessiert euch doch gar nicht für Umweltpolitik. Dann machst du den ganzen Parteitag im April mit dem Thema, beschließt auch Dinge zur Frage Versteigerung und so weiter. Und am Ende sagen alle, oh, ist ja toll, was ihr beschlossen habt, aber wir glauben euch das noch nicht so ganz. Am Ende ist die Frage, ob du es machst. Und das wird die spannende Frage jetzt für die GroKo sein. Und es wird auch die spannende Frage für die Grünen sein, die in neuen Landesregierungen sind, was ich vollkommen hier akzeptiere. Aber die müssen dann im Bundesrat auch mal zeigen, dass sie wirklich dann die große Koalition, die nämlich ohne sie da gar nicht durchkommt, dann auch ein bisschen mit dem Stachel löcken und das machen. Und für die anderen Parteien kann ich nur sagen, ja, vielleicht hat man da manchmal was verschlafen. Wir können feststellen, dass Hans-Dietrich Genscher der Erste war, der ein Umweltreferat gemacht hat. Aber dafür kann ich mir doch heute ein Eis backen. Ich muss heute die Politik machen, das tut meine Partei. Aber es ist eben eine lange Zeit, bis man dann auch Vertrauen hat, dass die Partei das auch kann. Weil Vertrauen in eine Partei entsteht im Endeffekt ja nicht dadurch, dass man das hier einfach nur glaubt, sondern auch an dem, was sie lange als Themen macht und was sie dann auch umsetzt.
Frau Lang, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf Fridays for Future gucken. Eine große Bewegung, eine weltweite Bewegung auch inzwischen. Es gibt ja die einen, die diese Bewegung gar nicht hoch genug loben können. Es gibt die anderen, die diese Bewegung auch so ein bisschen klein machen. Und es gibt die, die durchaus ein Radikalisierungselement in dieser Bewegung sehen. Würden Sie auch sagen, da gibt es Tendenzen für Radikalisierung? Worauf müssen wir uns einstellen?
Das kommt ja darauf an, was Sie unter Radikalität verstehen. Also erstmal, wenn ich mir den Begriff der Radikalität nehme, heißt das...
Naja, wenn wir zum Beispiel G20 und Hamburg uns anschauen, dann war das sehr radikal und mit viel Gewalt.
Also erstmal heißt Radikalität, Dinge an der Wurzel zu greifen. Und das würde ich auch sagen. Also in diesem Sinne würde ich auch immer sagen, dass ich radikale Klimaschützerin bin. Nicht, weil Radikalität ein Selbstzweck ist, sondern weil es tatsächlich notwendig ist. Wir müssen die Dinge an der Ursache angehen, um Klimaschutz zu leisten, um unsere Zukunft zu sichern. Ich bin mir sehr sicher, dass es eine gewaltfreie Bewegung bleiben wird, so ist, wie es auch bisher immer war. Trotzdem auch zu schauen, natürlich, wo gewisse Signale gesetzt werden, wo man einen Aufweckruf senden kann, zum Beispiel auch durch zivilen Ungehorsam, wo man sozusagen aufzeigen kann, so wie es bisher läuft, geht es nicht weiter. Und da einen Weckruf zu senden, ich glaube, das ist eine Form von Radikalität, die eigentlich unsere Politik gerade sehr dringend braucht.
Ist dann das Werfen von Farbbeuteln an Parteizentralen, das Aufsprühen von Farbe auf SUVs, das Aufkleben von Aufklebern auf SUVs, ist das dann für Sie keine Gewalt oder ist es Gewalt?
Ja, wenn ich Farbbeutel gegen eine Parteizentrale werfe, das ist...
Gewalt.
Ja,
die Autos ansprühen.
Würde auch keine Autos zerstören.
So, und das ist für mich die Frage eben. Wir haben als Gesellschaft definiert...
Finde ich was anderes.
Wir haben als Gesellschaft definiert, wie wir Gewalt sehen, an welcher Stelle. Also auch Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Personen, sind wir uns völlig einig, Gewalt gegen Personen geht gar nicht. Und wir müssen klar sehen, dass die Frage von Nötigungen, also das Sperren auch, und da gehen wir wahrscheinlich auseinander, für mich auch eine Form von Gewalt ist. Denn der Unterschied, ob jemand etwas nicht machen kann, weil er nicht ohne aggressiv zu werden irgendwo durchkommt, oder ob etwas nicht machen kann, weil der andere ihn sogar ausdrücklich mit ausdrücklicher Krafteinwirkung anwendet, ist für mich jedes Mal Gewalt. Und da bin ich immer noch der Meinung, haben wir als Gesellschaft eine klare Regel. Und die sagt, Nötigung ist eine Straftat, Sachbeschädigung ist eine Straftat, das geht nicht. Das ist die Grenze von ihrer Definition von Radikalität hin zur Straftat. Da ist für mich ganz einfach die Grenze erreicht. Und das werden wir genau sehen. Das Schwierige ist halt, dass du viele in so einer Demonstration hast, die ganz positiv sich an unsere demokratischen, freiheitlich-demokratischen Regeln halten. Aber du hast immer einen gewissen Teil von Leuten, die das ausnutzen. Und das wird spannend werden, dass das getrennt bleibt. Und da sehe ich schon eine große Schwierigkeit. Nicht deswegen, weil die Fridays for Future machen das wollen, sondern
auch eine Entwicklung, dass es eine Radikalisierung geben
kann. Das wird ganz stark davon abhängen, wie diejenigen, die diese Demonstrationen machen, gegenüber denen vorgehen, die sich nicht an die Spielregeln halten. Ob sie ausgrenzen können, ob sie das überhaupt schaffen, das ist nämlich auch nicht immer leicht, oder ob sie es nicht schaffen.
Ich glaube, hier gibt es aber gerade auch einen Fokus, dass genau darauf ja auch der Fokus gelenkt werden will, auf diese Fragen sozusagen, dass auch dieser Wunsch besteht von bleib doch brav. Also es wird diese Bewegung immer wieder so ein bisschen entgegengebracht.
Ja, bloß nicht brav bleiben.
Bleib doch brav in dieser Gesellschaft sozusagen, wenn wir über zivilen Ungehorsam reden. Dann, wenn man sagt, okay, jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen, weil uns offensichtlich nicht zugehört wird. Und ich glaube, dieses Klimapaket, wenn dieses Klimapaket eins diesen jungen Menschen gezeigt hat, dann euch wird nicht zugehört. Ihr werdet nicht ernst genommen. Ihr werdet gelobt. Euch wird gesagt, dass es toll ist, dass es euch gibt. Aber am Ende wird politisch das, wofür ihr kämpft, nicht ernst genommen. Und ich glaube, darauf wird eine Bewegung nicht damit reagieren, möglichst brav zu sein, sondern natürlich wird eine Bewegung sagen, wir müssen ganz, ganz klare Signale senden. Genau das passiert gerade. Das muss gewaltfrei bleiben. Aber ich glaube, dass man da auch eine Gesellschaft mal aufrüttelt. Das hat leider die Bundesregierung auch wieder mal gezeigt, dass es notwendig ist.
Aber es wird doch, wenn ich das sage, es wird doch ernst genommen. Jetzt schauen wir uns mal an, und ich verteidige jetzt mal die Koalition. Da wird der Benzinpreis erhöht. 70% der Bevölkerung sagen, das wollen wir nicht. Dann scheint es doch etwas zu sein, was jedenfalls so hart ist, dass 70%, also eine Mehrheit der Bevölkerung, sagt, oh nein, sind wir dagegen. Das scheint doch so, dass die Bundesregierung aus ihrer Sicht dann etwas gemacht hat, was die Mehrheit der Bevölkerung ablehnt, weil es ihnen zu hart ist in der Maßnahme.
Der Benzinpreis wird in 2 Jahren um 3 Cent erhöht. Ja. Das ist die Schwankung, die ich heute teilweise in Stuttgart und Berlin habe. Gleichzeitig wird die Pendlerpauschale um 5 Cent erhöht. Das heißt, da ist im Endeffekt
aber
kaum
trotzdem will die Mehrheit es nicht
drin. Wir kennen genauso, also wenn wir jetzt mit so ein bisschen Zahlen umeinander werfen, haben über 70% der Bevölkerung gesagt, dass ihnen das Klimapaket nicht ausreicht, dass sie damit nicht zufrieden sind.
Und im Konkreten.
Aber Politik heißt ja nicht nur einfach irgendwelchen Mehrheiten hinterher zu rennen, sondern es heißt schon.
Moment, auch, Politik ist immer am Ende die Mehrheit.
Es ist eine Umsetzung im demokratischen System, aber es heißt natürlich auch zu schauen, was richtig und was notwendig ist. Und
wer entscheidet denn, was richtig ist?
Die Mehrheit.
Na, am Ende werden das die politischen Entscheidungsträgerinnen entscheiden. Aber natürlich kann eine Bewegung da schon, wenn immer wieder erwähnt wird, wie toll sie ist, wenn immer wieder gesagt wird, wie sehr man sich überfreut, kann sie da beanspruchen, ernst genommen zu werden. Und dass natürlich da gerade viele Leute nicht gehört werden. Und dass auch, ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir gerade merken, dass die Bundesregierung und die Gesellschaft auch auseinandergehen bei diesem Thema. Wir haben beim Benzinpreis ein relativ hohes, sozusagen, da gibt es eine relativ hohe zurückgenommen hat. Aber an ganz vielen Stellen ist die Gesellschaft viel weiter, was Klimaschutz angeht. Es gibt viel mehr Zustimmung. Wie gesagt, das Klimapaket wird für einen ganz überwiegenden Teil der Gesellschaft als nicht weitgehend genug bewertet. Ein großer Teil der Gesellschaft beim Politikbarometer wertet Klimaschutz über wirtschaftlichem Wachstum. Mhm. Als wir erleben, dass es da eine ganz andere Offenheit gibt. Und die wird, ehrlich gesagt, von dieser Bundesregierung, die gerade so ein bisschen im Tiefschlaf sich befindet und da auch leider nicht rauskommt, ist in diesem Klima, wird auch diese Mehrheit gar nicht wahrgenommen.
Herr Fricke, inwiefern besteht da denn die Möglichkeit der Radikalisierung auf der Straße? Also wenn wir mal zurückschauen, viele sprechen von Weimarer Verhältnissen im Moment, weil das ja die 100 Jahre sind. Es gab Demos, es gibt Gegendemos. Warum ist das lächerlich? Wenn der Benzinpreis wirklich erhöht wird und Sie sagen, 70% der Leute sind eigentlich dagegen, gehen die dann auch irgendwann dagegen?
Weil wenn wir uns Weimar wirklich angucken, was da passiert ist, dann sind wir davon zum Glück ganz weit weg von einzelnen paramilitärischen Einheiten, von der Frage von ehemaligen Frontsoldaten, die sich in Freikorps verbinden und dann gegen Rotkämpfer und so weiter kämpfen. Da sind wir noch weit von weg. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, das finde ich auch unfair, wenn es bei Demonstrationen Einzelne gibt, die sich nicht an die Spielregeln zu halten, zu sagen, so, das sind jetzt alle. Das ist an der Stelle mit Sicherheit nicht richtig. Wo wir aber aufpassen müssen ist, und wir haben es gerade wieder gemerkt, das war so in dem Allgemeinen, wir müssen was für die Umwelt tun, sind wir uns wahrscheinlich hier alle im Studio total einig. Wenn es dann konkret wird, ist es wie immer, und das ist die harte Arbeit von Politik, weil dann sagt der eine, ja, da ist es gut, da ist es nicht gut, das betrifft mich, das möchte ich eigentlich nicht, aber ich gebe es ungern zu. Der Widerspruch, jetzt nehmen wir Luisa Neubauer, der Widerspruch bei ihr zum Beispiel zwischen dem in fast alle Kontinente zu fliegen, aber sich klar dafür einzusetzen, ist erstmal ein Widerspruch. Dennoch nehme ich ihr vollkommen ab, dass sie sich für dieses Ziel einsetzt. Und die Politik wird die Aufgabe haben, damit es eben nicht zu den Weimarer Verhältnissen kommt, genau zu sehen, wo was passiert. Und wenn eine große Koalition, die ich nun wirklich nicht verteidige, an die heilige Kuh des Benzinpreises geht, dann ist das schon eine Reaktion auf das, was Fridays for Future macht. Die mag nicht ausreichen, bei weitem möglicherweise nicht ausreichen. Aber das ist eine andere Frage. Und da wird die Aufgabe an die Regierung, aber wie gesagt auch an die, die in den Ländern damit so viel Stimmen sind, sein, zu sagen, hier, pass mal auf, was ist genau das, wo wir mitnehmen können, wo müssen wir erklären? Und übrigens das mit dem Erklären, das ist das Schwierigste, weil so wie wir hier Zeit haben, ein bisschen was zu erklären, das merken wir ja auch in Gesprächen, manchmal geht nach 30 Sekunden der Roller drunter, ach, du bist eine Grüne, du hast ja keine Ahnung von Wirtschaft, ach, du bist einer von der FDP, du hast keine Ahnung von Umwelt, was beides Quatsch ist.
Frau Lang, wie groß ist denn der Druck der Straße? Spüren Sie das als Partei auch? Und spüren Sie den Druck, so nach dem Motto, jetzt müssen wir auch wirklich handeln, jetzt müssen wir noch viel mehr machen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, den müsste jeder spüren. Also ich glaube, es wäre ignorant, wenn man auf Demonstrationen mitläuft mit 1,4 Millionen Menschen und danach nichts spürt und sagt, auch nett, dass man mal ein bisschen demonstriert hat und dann passiert nichts. Ich glaube, was natürlich bei den Grünen gegeben ist, ist, dass diese Dringlichkeit schon bewusst ist, dass unglaublich viele der Maßnahmen schon erarbeitet sind, dass sie schon bereit sind. Aber auch mich bringt Fridays for Future nochmal dazu, weil ich glaube, gerade wir hatten vorher den Einspieler von Frau Merkel, die Politik des Möglichen. Wir haben ja bei der Möglichkeit immer zwei, sozusagen ein bisschen zwei Sphären, würde ich sagen. Wir haben das wissenschaftlich Mögliche. Wissenschaftlich ist unfassbar viel möglich. Da wurde uns alles vorgerechnet, sozusagen das 1,5-Grad-Ziel ist möglich einzuhalten und auch notwendig. Und wir haben das politisch Mögliche. Und beim politisch Möglichen verschiebt sich was durch Fridays for Future. Dadurch, dass eben diese Bewegung ausgreift und ganz vielen Teilen der Bevölkerung zeigt, es ist okay, was sich was verändert, es ist notwendig, es kann aber auch positiv sein, dass sich was verändert. Und wir sind als Menschheit in der Lage, das zu schaffen. Und wenn sich das politisch Mögliche verschiebt, dann müssen doch genau die politischen Parteien sein, die darauf reagieren und sagen, super, diesen Drive nehmen wir mit, das setzen wir um, das daraus machen wir jetzt politisches Handeln. Ich nehme das als eine totale Bereicherung wahr.
Herr Fricke, unterminieren die Demonstranten ab einer bestimmten Größe und ab einer bestimmten Menge das Gebot der politischen Meinungsbildung durch die Parteien? Also bestimmt der Druck der Straße letztendlich auch die Politik?
Na, das ist interessant, weil das Wort Druck hat ja schon eine negative Konnotation. Die Meinung der Straße, die Mehrheit der Straße gibt der Politik ja den Auftrag, zwischen den Wahlen immer wieder korrektiv zu fragen, Moment, stimmt da was nicht? Spannend ist übrigens dann auch die Frage, wie viel ist Meinung der Straße und was passiert bei der nächsten Wahl? Also da muss man auch aufpassen. Wir haben natürlich hier wieder den Blick, wir sehen große Demonstrationen und sagen, das ist die Mehrheit, müssen aber dann immer noch uns fragen, was ist dann wirklich die Mehrheit? Dafür sind dann auch Wahlen als Korrektiv da. Aber ich glaube schon, je größer das ist, umso mehr setzen wir uns mit dem Thema auseinander, fangen dann an, darüber zu diskutieren, fangen an, Kompromisse zu schließen, dauert immer ein bisschen, ist aber auch Teil von Demokratie, weil wenn es nicht dauert, nimmst du die anderen nicht mit. Und jeden, den du nicht mitnimmst, ist einer, der im Zweifel sich radikalisiert. Und da muss Politik Stück für Stück gucken. Ich glaube, dass wir beim Thema Umwelt noch viel erleben werden, aber Politik muss auch sagen, liebe Leute, wenn ihr das wollt, brauchen wir euch. Also die Behauptung, da oben sitzen dann die Politiker und die Angela Merkel sagt jetzt so oder so und dann wird das gemacht, das wird nicht funktionieren. Insofern stimme ich zu, je mehr die Bereitschaft da ist, je mehr ich auch konkret sehe, wie der Einzelne sich verändert, umso mehr klappt das dann natürlich auch und umso mehr ist Politik auch bereit, stärkere Schritte zu machen. Das, was ich eben mit dem Magneten meine. Wenn du dann merkst, es wird gefolgt, dann kannst du noch viel schneller gehen. Irgendwann ist da eine Bewegung drin und da bin ich, so wie die Deutschen dann eben sind, wenn sie dann was machen, sich für was entschieden haben, dann machen sie es gut und wenn sie es dann noch mit Köpfchen machen, dann
erst recht. Machen sie es vielleicht sogar noch besser. Frau Lang, eine Abschlussfrage noch. Inwiefern haben Sie die Sorge oder glauben Sie, dass diese Demonstrationen auch in den Populismus führen?
Ich sehe da ehrlich gesagt kein Potenzial dazu. Ich glaube, dass wir mit dem Populismusbegriff sehr viel um uns werfen als Gesellschaft. Dass unglaublich viel als Populismus betitelt wird. Was für ich als Populismus verstehe, ist, dass eine Dualität aufgemacht wird zwischen einer homogenen Masse und denen da oben. Die Regierung, die sozusagen diese homogene Masse verraten hat. Ich glaube, das beste Beispiel dafür sind jetzt wieder bei Trump sozusagen they are against him because he is for you. Es wird sozusagen das aufgemacht. Der ist sozusagen der Kämpfer, der den Willen der homogenen Masse als Einzelner sozusagen verkörpert. Dieses Bild gibt es bei Fridays for Future so nicht. Sondern es geht tatsächlich darum, Interessen zu artikulieren, gesellschaftliche Interessen zu artikulieren, in den Austausch auch mit anderen Interessen zu gehen. Auch das ist ja durchaus eine Bereitschaft da. Ich glaube, das ist auch, übrigens auch unglaublich notwendig. Ich war jetzt bei der IGBCE-Jugend, um mit denen über die Frage von Kohleausstieg, aber auch über die Frage von der gerechten Zukunft der Arbeitswelt zu reden. Also diese Interessen sozusagen in den Austausch zu bringen. Ich glaube, wer jetzt gerade versucht, Fridays for Future als populistische Bewegung abzutun, der hat erstens nicht verstanden, was diese Bewegung ist und zweitens kann er ja eigentlich argumentativ nicht entgegen. Ich finde das einen sehr billigen Angriff, der eigentlich versucht, sich einer argumentativen Auseinandersetzung zu entziehen.
Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die sehr lebhafte Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Es folgt jetzt der Tag mit Thomas Bade. Es geht um VW, es geht um Österreich. Viel Spaß beim Zuschauen und einen schönen Abend noch bei Phoenix.